Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Benzmann und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Wir sind zurück, Marcel. Endlich gibt es uns wieder auf die Ohren. Ich freue mich, dass unsere nächste Podcast-Staffel wieder losgeht. Und wir haben die letzten Jahre, glaube ich, nicht verpasst, den Witz zu bringen. Wir wurden immer noch nicht abgesetzt. Ja, und es hat auch irgendwie dieses Jahr schon wieder geklappt. Also es ist der Wahnsinn.
Es ist so viel passiert, ne? Stefan Raab war weg, Stefan Raab ist wieder da.
Aber wir sind vielleicht eine Konstante.
Vielleicht ist Stefan Raab bald wieder weg, wer weiß. Also wenn das weiter so mit den Einschaltquoten geht, dann würde ich mir lieber unseren Podcast anhören als bei Stefan Raab die Late-Night-Show. Aber gut, Entschuldigung, neues Jahr, neuer Front.
Wir sind die einzige Konstante in der deutschen Medienlandschaft.
Ja, das ist so, aber wir haben immer noch keinen Preis gewonnen.
Neben Markus Lanz.
Also wenn noch jemand da draußen Kontakte hat, vielleicht für den besten Wissenschaftspodcast oder den besten Philosophie-Podcast, den besten IT-Podcast, ich weiß es nicht. Wir nehmen jede Kategorie, Hauptsache wir gewinnen
Hauptsache
was.
Preis.
Hauptsache Preis. Also da sind wir auch einfach ehrlich.
Ja, das ist so einfach kriegt man uns, ne? Also wer mal einen Preis für uns hat, es kann auch nur eine Mail sein mit ihr macht das super oder
auch hier, die kriegen wir ja
hiermit,
nie.
Hiermit übergebe ich euch Preis XY.
Ja, danke schön.
Marcel steht auf KitKats, hatte letztens noch gesagt. Dann ist das vielleicht auch schon der Preis, ja.
Damit starten wir jetzt in die 121. Folge.
Das war alles gefehlt, dass wir die Folgennummer haben. Und damit würde ich sagen, starten wir wirklich durch und kommen zu unserem heutigen Gast. Und da begrüße ich dich, Nina. Schön, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Dann hau mal raus, direkt für alle, die ich noch nicht kenne. Wir haben uns auf dem Deutschen IT-Security-Kongress das erste Mal live und in Farbe kennengelernt, aber hau mal für alle raus, wer bist du, was machst du? Und wir haben nach wie vor die besonders fiese Frage, was zeichnet dich aus? Und da lassen wir auch dieses Jahr niemanden durch, der nichts Positives zu sich selber findet.
Okay, genau. Nina Wagner, Mitgründerin der Mindbytes. Gegründet haben wir 2023, das heißt starten jetzt tatsächlich ins vierte Geschäftsjahr, sind tätig in den Bereichen Pentesting, Red Teaming und genau darum soll es ja auch heute in Teilen dann gehen, um genau diese Themen. Die Frage, was zeichnet mich aus? Ich würde so sagen, diese Themen Risikomanagement und ein Blick für Schwachstellen, die begleiten mich nicht nur im Pentesting und Red Teaming, sondern eben auch als Rolle als Gründerin und Geschäftsführerin von den Mindbytes und auch in der Freizeit, weil ich ziemlich viel im Bergsport unterwegs bin. Vor allem beim Klettern. Und da sind die Themen dann natürlich auch sehr, sehr präsent, auch wenn es dann ganz andere, ganz reelle oder noch reellere und physische Gefahren sind, die da lauern.
Da genau. Ist man noch näher am eigenen Risiko dran, als wenn man es draußen berät.
Da merkt man das dann doch sehr schnell. Und also angefangen von sich selbst vertrauen können und, sage ich mal, in dem Sinne auch Selbstvertrauen haben, da Dinge zu machen, über Materialvertrauen, den Leuten, mit denen man unterwegs ist, vertrauen. Also spielt Vertrauen und Sicherheit einfach auch eine riesige Rolle in diesen ganzen Sportarten, genau.
Also jetzt habe ich es erst verstanden mit dem Thema Zero Trust. Das ist auch der Grund, warum ich das nicht mache. Weil ich habe immer eine Komponente, der ich nicht vertraue.
Im Zweifel bist wahrscheinlich du selber.
Ja, genau. Aber das ist der Grund, warum ich jetzt sowas nicht machen würde. Also
was er hat, Höhenangst. Ja, also ja. Da ist
Stimmt, da war ja was. Ja, also von daher, das ist Hut ab an alle, die es machen. Aber mich werdet ihr da nicht sehen.
Also es gibt ja die richtige Sportart für jeden. Deswegen geht Marcel ins Becken und schwimmt. Es mag für andere auch wieder ein Risiko sein. Also
Schwimmen hat mich eher genervt, dass ich nicht atmen kann, wenn ich will.
Ja, das ist ein berechtigter Punkt.
So hab ich
das noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Aber gut. Irgendwie bei mir war es immer so, für 4 Züge hatte ich nicht genug Luft, bei 3 ich konnte irgendwie nur nach links rausatmen und nach rechts habe ich irgendwie den Kopf nicht hochbekommen. Da musste ich alle 2 Züge atmen und irgendwie fand ich das sehr einschränkend.
Sehr, sehr gut.
Dann würde ich vorschlagen, einfach Rücken zu schwimmen. Da kann man die ganze Zeit atmen.
Von unseren Hobbys zurück zu dir, Nina. Du hast uns gesagt, du warst eigentlich mal Mathematikerin oder wolltest Mathematikerin werden. Jetzt nimm uns mal mit auf deine Reise. Wie wird man anstatt Mathematikerin Pentesterin?
Also ich weiß jetzt nicht genau, wann man Mathematikerin ist oder nicht. Also ich habe das studiert, ein Masterstudium abgeschlossen Und für mich war das eigentlich immer einfach nur, weil mir das Thema Spaß gemacht hat, dass ich das studiert hatte. Das heißt, ich hatte jetzt nicht das Ziel vor Augen, dass ich nach dem Studium genau das und das damit machen möchte. Dementsprechend stand ich dann kurz vor der Masterarbeit da und musste mir überlegen, was machst du denn jetzt danach? Und in unserem Studiengang war es auch so, dass wir kein Pflichtpraktikum oder irgendwas dergleichen hatten. Das heißt, ich habe dann entschieden, dass ich einfach, um mal was zu sehen in der, sag ich mal, echten Jobwelt, dass ich ein freiwilliges Praktikum mache. Wusste ganz viel, was ich nicht machen will. Und bin dann durch verschiedene Gespräche im Endeffekt im Pentesting gelandet, ohne dass ich irgendwie einen Bezug oder eine Ahnung zu IT, geschweige denn IT-Security oder Pentesting hatte. So habe ich dann 3 Monate da ein Praktikum gemacht, bin als Werkstudentin dann noch einen Moment tätig gewesen und habe dann dort angefangen zu arbeiten. Und genau, das heißt, es war im Endeffekt so ein bisschen von einem glücklichen Zufall geprägt.
Wie so viele Wege in die Branche rein.
Ja, definitiv. Also das ist was ich auch total wichtig finde, dass man an Schulen oder dann Universitäten, Fachhochschulen, wo auch immer, dafür mal sensibilisiert, welche Berufsgruppen es eigentlich gibt. Weil für mich war das damals so, es gibt irgendwie Entwickler, Programmierer, es gibt welche, die das administrieren. Aber das war auch so mein Ende der Jobwelt in der IT, was es da wohl gibt. Weil ich einfach auch aus der Familie und im Umkreis nicht wirklich Bezug dazu hatte, welche Jobvielfalt sich da eigentlich dahinter verbirgt noch.
Das ist schon wieder sowas, wo ich sagen würde, das würde ich, also du hast vorhin gesagt, Spaß mit Zahlen, das gibt es bei uns auch immer mal wieder.
Mathe ist nicht nur Zahlen.
Ja, das stimmt. Spaß mit Mathe hast du offiziell gesagt und das würde ich, glaube ich, nie in den Mund nehmen. Aber auch so facettenreich ist das Leben und trotzdem gibt es dann immer wieder Wege, die einen dann doch wieder in Gemeinsamkeiten zurückführen. Ne? Also das ist immer der beste Beweis dafür, glaube ich. Jetzt sind wir wieder beim Thema Beweise, dass am Ende man irgendwie alles machen kann. Also gut, weiß nicht, Fluglotse ist vielleicht sowas, das können immer nur 2% der Weltbevölkerung, eher weniger.
Ich habe da tatsächlich mal so Verfahren durchlaufen.
Oh, und bin da auch irgendwie das hast
Stufe
du gemacht.
2 oder 3 oder sowas dann damals rausgeflogen, rückblickend zum Glück. Aber ja, das ist schon speziell.
Also ich würde sagen, der Tower ist zu hoch für mich, aber ansonsten ist das vielleicht etwas, das ist vielleicht, kann nicht jeder werden, aber in vielen, vielen anderen Fällen, so wie jetzt auch IT-Security-Branche, ich glaube, wenn man da nur den Eigenantrieb mitbringt und das Denken, die Denkweise, dann ist eigentlich egal, was man vorher gemacht hat. Da kann man eigentlich immer Fuß fassen oder wie du dann auch nochmal den Schritt zu wagen, sogar dann Fuß zu fassen und zu gründen.
Ja, definitiv. Und ich bin damals wirklich mit quasi null Wissen in dieses Praktikum gestartet. Hatte da dann erstmal eine sehr konkrete Aufgabenstellung, so im Bereich Web-Security. Und saß da dann und musste erstmal verstehen, wie funktionieren eigentlich Web-Anwendungen, was ist HTML, JavaScript, wie funktioniert das mit Client und Server. Also wirklich vom Hölzchen zum Stöckchen gekommen und 1 Million OWASP-Artikel, Wikipedia-Artikel und welche Artikel auch immer in meinen Tabs offen gehabt. Alle gefühlt 10.000 Mal gelesen, ständig selbst alles hinterfragt, mit Kollegen gesprochen. Also das ist schon, man muss Bock auf das Thema haben. Und ich glaube, man muss auch Bock haben, sich in seiner Freizeit, vor allem am Anfang, darüber hinaus dann zu beschäftigen damit. Aber ansonsten ist das alles lernbar, ne? Also,
Dann hast du irgendwann neben der Lust am Pentesting die Lust am Schreiben eines Buches entdeckt, was es jetzt seit Kürzlichem gibt. Und da wollen wir einmal darüber sprechen. Auf der einen Seite natürlich die Idee hinterfragen, wann denkt man sich, oh, jetzt will ich aber gerne mal ein Buch schreiben und was war dann auch deine Rolle in dem Buch? Was hast du dir quasi als Fokusthema rausgepickt?
Ja, genau, die Idee hatte der Steffen Fethke, also einer, der bis zu führt als Herausgeber sozusagen von dem Buch dann gelistet, also 4 Personen, die große Teile beigetragen haben und dann haben wir noch 6 oder 7 Co-Autoren gehabt, die also auch noch gezielt einzelne Themen behandelt haben. Der Steffen Fethke kam mit der Idee ziemlich genau vor 2 Jahren zu mir und meinte, hey, jeder bekommt ein abgestecktes Thema, hat dann einen relativ überschaubaren Aufwand und wir suchen für jeden Bereich so einen Experten, eine Expertin, die sich um dieses Thema kümmert. Und hat halt gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm sozusagen federführend das dann anzugehen. Hatte ich erstmal, klingt voll cool. Also ich habe auch in meiner Jugend immer gerne geschrieben, also auch damals, also ja, muss ich glaube ich nicht ausführen, also hatte einen Bezug zum Schreiben. Grundsätzlich macht mir das Spaß, Texte zu schreiben und auch vermeintlich oder komplexe Themen irgendwie so aufzubereiten, dass es verständlich ist. Von daher war das dann naheliegend, dass ich da auch dann zusage. Am Ende war es dann halt so, dass ich auch im Endeffekt die ganze Koordination von diesen über 10 Mitwirkenden übernommen habe. Das heißt, diese ganze Organisation drumherum, was dann doch ein erheblicher Aufwand war, auch in Richtung Verlag und bis das dann halt am Ende druckreif ist. Das war im Endeffekt dann auf meinem Tisch. Und als Themen habe ich einerseits verschiedene Testgegenstände beschrieben. Das heißt, was kann man so pentesten und was muss man dann dabei achten? Was sollte man dabei wissen, wenn man jetzt eben in der Situation ist, ich arbeite in einem Unternehmen, wurde jetzt damit betraut, einen Pentest zu planen und umzusetzen mit irgendwie jemand Externem. Was kann ich denn pentesten lassen? Was macht denn da Sinn? Und da haben wir verschiedene Testgegenstände, da habe ich diverse beschrieben. Dann diese Frage, wie wähle ich eigentlich einen Anbieter aus? Habe ich versucht, möglichst neutral darzustellen. Und zu guter Letzt dieses ganze Thema Ablauf von so einem Projekt. Also von der ersten Idee, wir müssen jetzt irgendwie einen Pentest machen, bis am Ende diese Ergebnisse müssen jetzt ins Schwachstellen, ins Risikomanagement übernommen werden. Was passiert denn dazwischen? Und da eben hauptsächlich mit der Perspektive auf dem, sag ich mal, projektorganisatorischen und jetzt nicht unbedingt die technische Tiefe, wie man jetzt einen Pentest durchführt, sondern es geht wirklich eher um das, um etwas an die Hand zu geben, was gehört eigentlich zu so einem Pentest dazu, wenn ich da jetzt mit betraut bin, das Thema in einem Unternehmen umzusetzen.
Jetzt ist es ja häufig so, dass irgendjemand in einem Unternehmen sagt, wir müssen mal einen Pentest machen. Und je nachdem, wer das ist, kommt das ja häufig aus ganz verschiedenen Beweggründen, wenn man so mag.
Ja.
Und das eine oder andere, was ja notgedrungen immer mehr wird für den einen oder anderen, ist am Ende des Tages Regulatorik. Also wenn jetzt sich jemand nicht aus freien Stücken entscheidet, etwas pentesten zu lassen, zu überprüfen, weil man das Gefühl hat, das wäre mal sinnvoll als nächster Schritt seiner Security-Strategie, sondern weil es der Gesetzgeber sagt, dass man das zu tun hat. Wie sieht vielleicht so eine Regulatorik aus? Welche Regulatorik kann mich eigentlich dazu zwingen? Warum sollte ich vielleicht noch einen Pentest machen? Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Beweggründe, vielleicht auch, die du häufig siehst, die Unternehmen dazu bringt, sowas zu tun.
Mhm. Genau, also hast schon gesagt, viele machen das aus regulatorischen Gründen. Da möchte ich kurz vorwegstellen, es gibt auch einige, die das aus Eigeninitiative tatsächlich machen.
Das ist eigentlich gar nicht so abwegig, weil der Hintergrund ist ja kein Blöder.
Könnte sogar sinnvoll sein. Also sich proaktiv um Security zu kümmern und irgendwie lieber einen Pentest zu machen, als dann Lösegeldforderungen zu bekommen oder so. Also
kann Sinn machen.
Kann schon auch eine Option sein. genau, also neben der, dass man es wirklich freiwillig tut und selbst da sozusagen das auf der Agenda hat, ist es manchmal Compliance-getrieben. Und dazu gehören dann beispielsweise diese, sag ich mal, ganze Kritiswelt, jetzt gerade ganz frisch ja auch wieder Thema mit NIS 2, was denn jetzt wirklich kommt und so weiter. Man muss dazu sagen, da steht jetzt nicht drin, mache jedes Jahr einen Pentest oder sowas. Vor allem ist ja auch immer die Frage, was will ich denn überhaupt pentesten lassen und in welcher Form, weil da gibt es so viel Designmöglichkeiten, dass jetzt auch nicht immer, sag mal, Pentest gleich Pentest ist, sondern man hat da durchaus sehr viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, um so ein Projekt zu gestalten. Das heißt, das vielleicht schon mal vorneweg. Und bei NIS 2 geht es aber dann ja auch sehr viel darum, dass man ein adäquates Risikomanagement hat. Und zu diesem Bereich Risikomanagement zählt dann auch, dass man eben die Wirksamkeit von Maßnahmen beurteilt. Und da ist Pentesting oder auch dann Red Teaming was da eben sehr stark mit reinspielt, dass man einfach mal guckt, was habe ich hier aufgebaut und halten meine Maßnahmen dem Stand, was sie versprechen. Und sei es jetzt, läuft mein Patch-Management so, wie ich mir das vorstelle, funktionieren meine 1000 Security-Tools, die ich vielleicht eingeführt habe, so wie sie sollen, also auf verschiedenen Ebenen, prozessual und auch technisch. Und wie gesagt, Pentesting steht da nicht als die eine Maßnahme drin, aber es ist typischerweise eben die Methode, die man heutzutage eben in dem Kontext dann auch anwendet. NIS 2 gilt im Endeffekt für diese gesamte Kritiswelt, erweitert um weitere Branchen. Ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt eingehen wollen. Das ist füllt wahrscheinlich eine ganz eigene Folge bei euch.
Ja,
das ist so, ja.
Genau, heißt da einmal jedenfalls so die kritische Infrastruktur im inzwischen relativ erweiterten Sinn und auch die Lieferkette ist da ja zunehmend relevant. Also alle, die mit so einem regulierten Unternehmen zusammenarbeiten. Zudem, großes Thema ist dann DORA für die ganze Finanz- und Versicherungswelt. Das heißt, da haben wir auch tatsächlich die Begriffe, dass man Pentests oder Red Teamings, je nachdem, wie man da dann wieder eingestuft wird, regelmäßig durchführen muss.
Was bedeutet eigentlich dieses regelmäßig, um es mal so zu sagen? Das finden wir ja in vielen Normen. Und manche übersetzen das dann mit ja einmal jährlich, wenn es ja jetzt nicht gerade anlassbezogen ist.
Also ich meine, dass es bei DORA, dass man diese Threat-Led Penetration Testing Projekte machen muss, dass das alle 3 Jahre der Fall ist. Wobei das ja jetzt auch relativ, sag ich mal, frisch erst ist, auch dass das Ganze greift, diese Thematik. Ansonsten regelmäßig, ja, wie du schon sagst, ist jetzt nicht fix definiert, was das genau bedeutet. Ich würde halt sagen, je nach Wichtigkeit von so einem System, so einer Infrastruktur, sollte das nach relevanten Änderungen auf jeden Fall stattfinden. Das heißt, wenn ich irgendeine Anwendung jetzt im Kopf gerade habe, irgendwas, was im Browser läuft und da kommt ein neues Release, was ganz viel ändert, dann lohnt es sich dann, am besten vor dem Release, bevor das live geht, mal einen Pentest da zu machen. Andererseits in gewissen regelmäßigen Abständen, weil natürlich auch mal neue Schwachstellentypen dazukommen, neue Angriffstechniken und so weiter, sodass man da dann auch so eine gewisse Kontinuität einfach abbilden sollte. Was das am Ende jetzt genau bedeutet, ich würde sagen, da müssen wir überlegen, wie wichtig ist dieses System, was sagt am Ende auch mein Budget und wie verteile ich es sinnvollerweise. Und dann kann das gerne einmal im Monat sein, wenn das alles passt. Es kann einmal im Jahr sein, es kann alle 2 Jahre sein. Also ist, glaube ich, pauschal schwierig beantwortbar, was jetzt regelmäßig dann bedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr da konkrete Erfahrungswerte auch aus eurem Alltag habt.
Ich glaube, der konkreteste Erfahrungswert ist, dass zum einen es welche gibt, Kunden und Unternehmen, die sagen, ich mache jetzt mal einen Pentest, ich habe Findings und wenn ich das Gefühl habe, die wurden abgestellt, dann mache ich nochmal. Das kann zwischen 1 und 3 Jahre der Fall sein. Es gibt aber auch welche, die doch sehr, sehr granular sagen, einmal im Jahr habe ich das Budget dafür, einmal im Jahr beauftrage ich wen, auch immer wen anders. Da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob der Scope sich jedes Mal unterscheidet. Ich glaube schon, dass die dann schon eher sagen, hier ist mein Geld, was kann ich dafür bekommen? Also das ist so die Erfahrung, die häufig an den Stellen gemacht wird, wenn es jetzt nicht um irgendwelche automatisierten Pentests geht, wo man ja sage ich mal, jährlich für bezahlt und dann immer wieder die fast gleichbleibende Leistung erhält. Ja, das ist sehr philosophisch, könnte man schon fast sagen.
Ja, also was wir auch gerne fragen ist, wenn jetzt Kunden neu zu uns kommen, wie oft wurde die Anwendung schon getestet? Was kam da zuletzt für Ergebnisse raus? Wenn da so eine gewisse Stagnation einsetzt sozusagen, kann man halt auch überlegen, wie setzt man jetzt mal sinnvollerweise andere Schwerpunkte? Ja. Das heißt einerseits vielleicht auf Prozessebene auch gedacht, so welche Systeme davor und dahinter spielen hier eine Rolle? Und was könnte da in diesem ganzen Ablauf schiefgehen? Nimmt man vielleicht mal ausführlicher auch den Quellcode dazu, dass man da halt den auditiert aus Security-Sicht. Also ich glaube, die Ideen gehen da grundsätzlich nicht aus. Man muss halt gucken, was ist jetzt der sinnvolle Fokus dann in jedem solchen Test.
Da kommen wir eigentlich schon fast zur Frage, weil du hast das eben im Buch ja auch schon so ein bisschen beschrieben, dass es auch zu den Kapiteln gehört, wie ich dann jetzt auch einen passenden Scope wähle. Also wenn ich jetzt mal annehmen müsste, unsere Zuhörerin oder Zuhörer da draußen sagt, okay, ich möchte oder vielleicht ich muss auch einen Pentest gestalten und ich habe jetzt vielleicht gerade nicht die Möglichkeit, das ganze Buch durchzulesen und möchte aber trotzdem einen Expertentipp haben, wie komme ich denn von der Planung eigentlich zu einem guten Scope, den ich dann guten Gewissens auch in die Verhandlung geben kann mit einem Anbieter. Und was würdest du sagen, sind sonst noch so signifikante Schritte, also vielleicht auch Phasen, ohne die jetzt zu detailliert zu beschreiben, vom Scope hin, bis eigentlich am Ende man so ein Projekt als abgeschlossen nehmen kann. Also ich sage das bewusst mit Gänsefüßchen, weil ich glaube, wir wissen alle, dass sich das über Monate bis hin zu Jahren ziehen kann.
Ja. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin in der Situation, hier in einem Unternehmen, Pentest bisher kein relevantes Thema, ist also alles Neuland, dann würde ich mal überlegen aus dieser Sicht von dem Unternehmen, was sind für mich die geschäftskritischen Systeme und vielleicht auch einzelne Anwendungen. Das heißt, wenn ich beispielsweise in der Logistik tätig bin und eine Webanwendung habe, über die sowohl meine Mitarbeiter als auch Kunden dann zusammenarbeiten, um irgendwelche logistischen Abläufe dann in der realen Welt wiederum abzubilden, dann ist das wahrscheinlich relativ ein Kernthema. Wenn da was schief geht, kann es halt passieren, dass das, was darüber dann verwaltet wird, zur falschen Zeit am falschen Ort in der falschen Mengenanzahl landet oder so, ne? Was ja dann wieder deutliche Einflüsse hat auf den, auf den Betrieb und da Störungen verursacht, die umsatzrelevant auch sind. Das heißt, ich würde mir überlegen, je nachdem, was ich für ein Unternehmen habe, was sind jetzt für mich die wichtigen Geschäftsprozesse und was hängt da an Anwendungen, an Infrastruktur unmittelbar dran? Und da würde ich den Fokus setzen. Das heißt, was ist am wichtigsten? Und wenn man dann noch weiter eingrenzen möchte, zu gucken, was ist am exponiertesten? Ist das ein System, was, wie jetzt eben beschrieben, übers Internet erreichbar ist, wo vielleicht auch Externe noch mitarbeiten, das heißt relativ exponiert? Oder ist das ein System, was bei uns, keine Ahnung, in der hintersten Ecke in der internen Umgebung steht, wo eh nur 3 Leute irgendwie per Netzwerk überhaupt Zugriff drauf haben? Dann würde ich das deutlich geringer priorisieren. Das heißt, wie wichtig ist es? Wie exponiert ist es? Dann hat man so einen schönen Quadranten und alles, was da dann oben rechts landet, sozusagen, würde ich als Prio 1-Themen sehen.
Würdest du da in dem Kontext auch sagen, dass, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, ich als Unternehmen auch verstehen sollte, wie überhaupt meine individuelle Bedrohungslage ist, also im Sinne von, wer ist eigentlich derjenige auf der anderen Seite, der es auf mich abgesehen hat?
Ich glaube, zu viel Zeit würde ich da jetzt nicht investieren, weil am Ende wird es in den meisten Fällen irgendwie Ransomware sein, also Ransomware-Gruppen als so größte Gefahr für die meisten typischen Unternehmen, sage ich mal. Von daher würde ich da jetzt als vor allem als Neueinsteiger, glaube ich, nicht zu viel Fokus drauf legen, wer sind da jetzt genau meine Gegner sozusagen. Wenn es jetzt in spezialisiertere Bereiche geht oder sensiblere Bereiche, dann kann man sich da sicherlich auch drüber Gedanken machen oder hat sie hoffentlich sich schon gemacht und ist nicht heute an der Stelle, da jetzt erst anzufangen. Wenn man dann eher Richtung, weiß ich nicht, Industriespionage oder in solche Richtungen denkt, wo es dann auch um, ja, vielleicht Nation-State-Actors geht, gegen die man sich wappnen will oder muss. Mhm. Ja.
Jetzt hast du schon gesagt, die exponierten Systeme, die sind vorrangig immer. Das ist auch immer, glaube ich, so das Erste, was alle Kunden irgendwie im Kopf haben. Ich möchte mal so wissen, wie ich von außen dastehe und was natürlich auch Sinn macht, weil die ganzen Angreifer ja einen ganzen lieben langen Tag auch das vor Augen haben und sich daran auch vielleicht versuchen oder hier und da auch mal die Zähne ausbeißen. Jetzt hast du das auch eben schon angesprochen. Es gibt vielleicht auch nochmal einen tieferen Blick, als vielleicht initial in ein Unternehmen reinzukommen über diese exponierten Systeme auf die Daten vielleicht dahinter, ne? Oder auch für Eigenentwicklung vielleicht mit Source-Code-Analysen und Co. Dann gibt es ja noch so diesen dritten Bereich und das ist eigentlich, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Bereich, wenn wir über Ransomware sprechen, nämlich wenn ich mal durch so ein externes exponiertes System durchgeschlagen bin, wie schnell komme ich dann vielleicht an die Kronjuwelen da, wo ich Schaden verursachen kann, wenn man so mag. Dann bewegen wir uns ja im internen Pentesting, wenn man das mal so übersetzen mag.
Ja, wobei man halt auch so denken kann, so ein Arbeitsblatt von so einem Mitarbeiter, so einer Mitarbeiterin ist ja auch exponiert. In gewisser Form. Die hängt jetzt hoffentlich nicht irgendwie mit welchen offenen Ports am Internet.
Ja.
Aber am Ende ist es ja auch ein System, was ständig irgendwie mit der Außenwelt kommuniziert, sei es jetzt irgendwie per Mail oder beim Surfen oder also gibt ja 1 Million Kontakt nach außen, also Möglichkeiten für Kontakt nach außen. Das heißt, in einer gewissen Form würde ich das schon auch als exponiert betrachten. Vor allem, weil meistens hat man ja dann relativ viele Mitarbeiter, jeder davon hat so ein Gerät. Sensibilisierung ist verschieden ausgeprägt, würde ich vermuten. Von daher wäre das schon auch was für mich zu sagen, dieses Szenario, jemand hat wie auch immer jetzt Zugriff auf so einen normalen Standardarbeitsplatz bekommen, was geht von da aus, wäre für mich auch relativ weit oben in dieser ja, Wichtigkeitsliste.
Also am Ende des Tages ist es ja eigentlich egal, was exponiert ist, ob es der User ist oder ein einzelnes System. Auf jeden Fall, so ganz viel Schaden kann man ja mit einem Client jetzt noch nicht anrichten. Also außer man hat einen Client, aber das ist ja nicht die Welt, um es mal so zu sagen, sondern dahinter wollen die Angreifer ja immer einen weiter, ne? Und das ist ja dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast. Was würdest du sagen, ist so das häufigere Szenario oder wird es überhaupt noch getrennt? Macht man noch das eine oder das andere oder sieht man eigentlich dann auch immer beides?
Inzwischen sehen wir zunehmend, dass sowohl diese externe Perspektive, was über das Internet erreichbar ist, an, sagen wir mal, Servern im weitesten Sinne, als auch diese interne Perspektive gefragt wird. Ich hatte auch schon Kunden, die gesagt haben, wir haben zwar noch nie einen Pentest von außen gemacht, aber wir haben einen Überblick über unsere Systeme. Es ist überschaubar, also Asset Management läuft sozusagen. Wir möchten direkt intern starten, weil da liegt ja die größere Gefahr auch im Sinne von Zero Trust. Weil selbst wenn jetzt heute jemand von außen es nicht schafft, kann sich das ja morgen ändern. Sei es jetzt über irgendeine Zero Day, sei es über irgendeinen Social Engineering Angriff, Phishing oder dergleichen, ne? Dass man dann doch wieder intern landet oder ja auf so einem Standard-Arbeitsgerät. Ja. Ne? Von daher habe ich das Gefühl, dass die letzten Jahre sich das schon verstärkt verbreitet, dass man intern auch betrachtet und das relativ schnell. Und wie gesagt, jetzt auch ein paar Mal die Fälle gehabt, wo sie sagen, hey, unser Budget ist begrenzt, aber wir wollen das lieber komplett intern investieren als außen, weil außen haben wir einen guten Überblick
selbst. Das wäre nämlich auch so meine Theorie und wie ich es auf jeden Fall feststelle, also diese Vergangenheit, ja, checkt uns mal von außen. Das ist eher so ein, das ist so eher so ein Compliance-Check, weil von der Wertigkeit, finde ich, ist das nicht das Maximale. Na klar, sieht man mal, irgendwo ist hier ein Port offen oder was auch immer.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch das, was man so an Ergebnissen rausbekommt, hat intern meistens viel mehr Wert als das, was man irgendwie jetzt von außen übers Internet dann sieht. Ich hatte einmal einen Fall, wo ich mich über so eine konfigurative Schwachstelle sozusagen von außen per VPN wo einwählen konnte, ohne dass ich einen Benutzer, ohne dass ich ein Passwort kennen musste. Ansonsten ist es von extern aber eher selten, dass man da intern irgendwo wirklich reinkommt. Vor allem in dann doch einem relativ eng abgesteckten Zeitraum, den man meistens für so einen externen Pentest dann vorsieht. Ja, also von daher, wenn man selbst sagt, man hat einen guten Überblick, macht regelmäßig vielleicht auch irgendwelche Scans, schaut, dass man Veränderungen bemerkt und so weiter, dann würde ich da voll mitgehen und auch sagen, lasst uns da intern die Zeit lieber investieren.
Finde ich einen guten Impuls. Dann gibt es ja immer so den nächsten Schritt, den wir als Security Operations Center Provider natürlich auch immer sehen, wenn man sich in Richtung Red Teaming, du hast das Ganze am Anfang mal diesen Ausdruck benutzt, bewegt.
Ja.
Weil dann natürlich häufig auch interessant ist, wie kriegt man, wenn man das Ganze dann vielleicht auch erkennt, wie kriegt man das natürlich auch behoben, die Remediation eingeleitet und. Wie greifen dann vielleicht auch Prozesse hintereinander? Nimm uns mal so ein bisschen mit. Wann sollte man aus deiner Sicht Red Teaming machen und nicht mehr so einen klassischen Pentest, auch wenn er intern sein mag? Für wen ist das Richtige am Ende des Tages?
Na, ich würde sagen, man sollte vorher schon intern mindestens einmal, je nach Ergebnissen, vielleicht auch mehrfach einen Pentest gemacht haben, entsprechend Maßnahmen ergriffen haben, die und die Schwachstellen behoben haben. Man sollte, wie du gerade gesagt hast, auch Systeme im Einsatz haben, die Angriffe erkennen und ein Team, was dann Incidents bearbeitet und entsprechende organisatorische Prozesse, weil das alles wird ja in so einem Red Teaming mitgetestet. Das heißt, es ergibt eigentlich nur Sinn, ein Red Teaming durchzuführen, wenn dieses Konstrukt schon mal existiert. Das heißt, ich habe meine Schwachstellen zumal im Pentest, der einfach wesentlich effizienter ist, auch was das Budget dann angeht, bin ich schon mal angegangen und diese ganzen Prozesse existieren, um wirklich Angriffe erkennen und reagieren zu können. Weil, also für mich ist ein Red Teaming ein Test, wie gut diese ganze Zusammenarbeit auch ist, Incidents dann zu erkennen, sie zu behandeln, wie die Prozesse laufen. Muss man auch immer überlegen, wie lange möchte man dann, dass diese Prozesse intern sozusagen getriggert werden, bis dann einer sagt, okay, ist eine Übung, ne? Also das heißt, das muss erstmal existieren und davor würde ich erstmal einen Pentest machen oder vielleicht halt gezielt, das ist was, was wir ganz gerne machen, bei Unternehmen, die jetzt sagen, sie haben jetzt irgendwie einen SOC im Einsatz und sie möchten jetzt mal gucken, wie das grundsätzlich funktioniert und da einmal so einen Realitätscheck haben, würde denn jetzt so ein auffälliger Angreifer da erkannt werden. Das heißt, wir planen vor so einem Pentest eine kurze Zeit, 1-2 Tage, wie auch immer, wo wir erstmal verdeckt testen. Das heißt, da wissen dann die SOC-Analysten noch nicht Bescheid, dass jetzt hier gerade ein Pentest läuft. Führen da erstmal ja, eher unauffällige Aktionen durch und werden dann tendenziell auffälliger, einfach um das einmal zu triggern. Das heißt, dann hat man schon mal so einen ersten Test in diese Richtung. Werden solche Vorfälle überhaupt erkannt? Und kann da dann auch schon relativ genau nachschärfen. Bekommt dann am Ende halt auch so die Übersicht, zu dem Zeitpunkt wurde das ausgeführt und so weiter. Dass man dann einmal abgleichen kann, auch im Nachhinein, was hätte man denn vielleicht auch zusätzlich noch erkennen können. Genau, das ist dann aber auch wieder deutlich effizienter von der Projektgestaltung als jetzt so ein volles Red Teaming an der Stelle.
Ja, finde ich sehr, sehr gut, dass wir es auch nochmal abgegrenzt haben an dieser Stelle, weil ich glaube, es macht manchmal keinen Sinn. Ich habe mal so einen Red Teaming Approach mitbekommen bei einem Kunden und es war dann relativ schnell da ein Ende, wo dann eigentlich die Magie erst beginnt, nämlich wenn so ein Alarm dann irgendwo auftaucht, dann sind alle im Kreis gedreht und keiner wusste so wirklich, wie er es jetzt bearbeitet. Und dann ist natürlich keinem geholfen, wenn man nicht mal seine Prozesse testen kann, sondern nur feststellt, dass es keine gibt. Also hat man vielleicht auch ein Fazit des Ergebnisses, aber bringt einen vielleicht nicht ganz am Ende zu dem Ziel und dem Gedanken, der dann vielleicht hinter Red Teaming stehen mag. Und da sind wir natürlich ein Riesenfreund von. Also wir machen das manchmal in so verdeckten Szenarien oder unsere Kunden, wo wir dann vielleicht auch nichts mitkriegen und dann natürlich erstmal den Incident sehen und dann die Prozessketten loslaufen. Manchmal ist es auch was ganz Offenes, wo man Bescheid weiß und man voneinander lernt. Ja. All diese Möglichkeiten gibt es ja.
Eher so als Purple-Teaming dann auch.
Um sich zu verbessern. Ne? Und von daher ist es genau für die das Richtige und es ist cool, dass ihr das auch entsprechend macht.
Genau, also für mich vielleicht, um das nochmal abzuschließen, das Thema ist auch einfach wichtig, was ist inhaltlich gewünscht und nicht, wie heißt's. Weil, so wie ich es wahrnehme, gibt es so viel Vermischung in diesen ganzen Begrifflichkeiten, voll. Pentest, Red Teaming, Schwachstellen-Scan und was da dann alles drum rumschwirrt, dass einfach vielen, glaube ich, gar nicht klar ist. Und es gibt auch einfach nicht die Definition, was da jetzt welcher Begriff meint. Und ich hatte da schon mal einen Fall, dass ich ein Angebot bekommen habe, ein Vergleichsangebot von einem Kunden, stand Red Teaming drauf für 5.000 € oder so ähnlich und meinte, warum ist euer Red Teaming denn so viel teurer? So, und dann haben wir uns das zusammen angeguckt und haben gesagt, okay, das ist halt hier ein sehr abgesteckter Pentest, der halt als Red Teaming hier steht. Deswegen ist mein, also jetzt einfach sinnbildlich gesprochen, sage ich auch immer, nennt es wie ihr wollt, überlegt euch, was inhaltlich die Ziele sind und was dieses Projekt umsetzt. Und verlasst euch jetzt nicht über den Titel, der da drüber steht in einem Angebot. Da kann auch Pizza Margherita stehen.
Manchmal vielleicht sogar mehr wert, so eine Pizza Margherita. Kommt auf die Ergebnisse an. Ja, also will ich dir zustimmen. Ich meine, wir sind in unserer Branche wahrscheinlich die sehr, sehr gut mit Buzzwörtern und was auch immer um uns schmeißen können, aber in der Leistungsbeschreibung unten drunter manchmal schwächeln.
Ja, und hilft. Gespräche sind da auch einfach aus meiner Sicht am allerwertvollsten.
Ja. 100%. Führt uns vielleicht zu den nächsten Buzzwörtern, und da gucke ich mal in Marcells Richtung, haben wir, glaube ich, auch in unserer Review-Folge für letztes Jahr und in den Predictions nochmal so ein bisschen drüber gesprochen, wo sich das ganze automatisierte Pentesting, in Anführungszeichen, Nina muss schon husten, weil das so ein blöder Begriff ist, und diese ganze Exposure-Management-Welt so hin entwickelt. Das heißt, es gibt immer mehr Tools, die technisch in der Lage sind, gewisse Teile zu automatisieren in dieser Kette, nicht mehr so vielleicht so wie in der Vergangenheit, wo wir eben den Begriff Schwachstellen-Scanning hatten, einfach mal loszulegen mit einer Datenbank und zu gucken, sondern vielleicht schon ein bisschen tiefer unter die Haube zu gehen, auch mal das ein oder andere an aktiven Angriffen vielleicht zu fahren oder mit den Daten, die gesammelt werden, irgendwo Abbilde von Infrastrukturen zu machen und zu überlegen, wie könnte denn so ein gesamter Angriffspfad aussehen, um es mal so zu sagen. Was ist so deine Meinung? kann und sollte man technisch automatisieren, wenn man jetzt mal in diesem Scope wieder denkt, und was vielleicht auch nicht und für wen eignet sich sowas, für wen eignet sich sowas vielleicht auch nicht, schließt das eine das andere aus? Das sind ganz viele Fragen, die einem vielleicht so um dieses Potpourri an Lösungen einfallen, die wir vielleicht einfach mal gemeinsam diskutieren. Und ich fange mal einfach bei Marcel an.
Okay, sonst heißt ja mal Ladies first, aber ist kein Problem.
Ja, ich kann vielleicht auch fühlst du dich heute einfach raus.
Ja, heute fühle ich mich so, dann mache ich heute zuerst. Ja, also du, das ist wie immer mal wieder, it depends. Ne? Ich glaube, das Wort habe ich schon sehr, sehr oft verwendet im Podcast, aber ich habe da sehr, sehr viele Gedanken.
Antwort.
Ich habe sehr viele Gedanken dazu, die schwirren in meinem Kopf, ich muss die kurz sortieren, weil am Ende, ich habe mir bei diesen Dingern immer schon so viele Fragen gestellt, bei dem Exposure Management, bei automatisierten Schwachstellen-Scans, Pentests, wie sie auch immer heißen. Ne? Das ist immer dieses Thema mit der Leistungsbeschreibung, was wir gerade hatten. Wenn ich mal so ein bisschen anfange, ja, wo kommen wir denn her? Dann kommen wir ja eigentlich aus dem Bereich, dass sich irgendwann etabliert hat, dass wir zumindest teilautomatisiert Schwachstellen-Scans durchgeführt haben. Früh viel von außen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr etabliertes Mittel, um immer mal wieder zu challengen, gibt es irgendwelche ganz, ganz bösen Schwachstellen, die mich hier irgendwie ins Verderben reißen können. Zumindest Zugriff auf Daten oder vielleicht auch, keine Ahnung, weitere Eskalationen erlauben.
Bringt auch nochmal Schnelligkeit eigentlich in das Thema regelmäßig, weil genau, wir eben davon gesprochen haben, einmal im Jahr ein Pentest. Da, so einen automatisierten Schwachstellen-Scan kann man regelmäßiger als einmal.
Genau, und ich glaube, das ist so ein Must-Have und da sollte jeder auf den Fahne haben und das ist mittlerweile durch den Hype-Cycle so durchs Dorf getrieben, dass es das für sehr, sehr wenig Geld gibt. Ja, also das kriegst du eigentlich an jeder Bushaltestelle, könnte man sagen, und auch in einer vergleichbaren Qualität. Und das ist sicherlich etwas, wenn ich das vernünftig konfiguriere und wenn ich mich nicht vertiefe in diesen 700 Seiten PDF, die mir immer wieder die gleichen Dinge auf den Weg geben, sondern wenn ich irgendwann verstanden habe, was meine relevanten Schwachstellen und wie kümmere ich mich vernünftig darum, dann habe ich damit ein sehr, sehr gutes Maß. So, jetzt kommen wir zum internen Blick. Im internen Bereich haben diese Systeme mittlerweile ja auch sehr groß Einzug erhalten und das ist Fluch und Segen zugleich. Also auch da ist der Scope wieder sehr, sehr relevant und wie gehe ich mit diesen Daten um? Weil eins machen diese automatisierten, ich nenne sie jetzt immer mal noch Schwachstellenscanner, egal ob die sich Pentest schimpfen oder nicht, sie vermitteln mir nicht ein Gefühl dafür, wie relevant ist dieser Angriff wirklich für mich. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Büchse bei mir ins Netzwerk stelle und die sagt mir, dein Windows-Computer ist mit 10 vor 10 verwundbar für SMB intern, aber ich komme nie von außen über diesen Port ran, ja, dann habe ich natürlich etwas, was mich am Ende zum Fall bringt, wenn es einer bis in mein Netzwerk schafft. Aber ich habe ein verfälschtes und verzerrtes Bild, sodass so eine IT auf einmal losrennt, Feuer, Feuer, Feuer schreit, aber vielleicht ganz andere Brände löschen sollte.
Ja, da gibt's schon auch Lösungen, die in die Richtung gehen und genau das versuchen zu einzuordnen, schon auch automatisiert. Wobei man da, glaube ich, auch vor allem anfangs stark hinterfragen muss, passt das zu dem, wie ich es jetzt gerade auch verstehe? Also ich glaube, man darf sich da bei allem, wie auch immer es jetzt heißt, nicht drauf verlassen, dass es quasi dann ein Selbstläufer ist. Und man braucht immer einen Faktor Mensch, um dann Sachen wieder einzuschätzen und zu validieren, zu hinterfragen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber es gibt schon auch Tools, die solche Verkettungen versuchen darzustellen.
Ja, kenne ich auch. Ja. Der Knackpunkt an den Systemen ist, und das ist der Grund, warum es sich vielleicht doch eher noch nicht so verbreitet anfühlt, ist, dass die unfassbar teuer sind, meiner Meinung nach. Also die haben den Hype-Cycle noch nicht durchlaufen. Die sind noch an dem Moment, wo sie noch richtig Asche nehmen möchten. Und diese etablierten Tools, die aus dem Bereich externen Schwachstellen-Scannen kommen, die ja alle auch mittlerweile intern scannen können, die haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Frage ist dann aber eben immer, wie gehe ich mit diesen Daten um und wer ordnet mir das ein? Und deswegen sieht man in diesem Falle, dass die automatisierten Systeme in meinem, wie ich das so wahrnehme, häufig so eine Checklist-System geworden ist, wo man sagt, ich hab's, ich kriege auch jede Woche einen Report und wenn das nicht 10 von 10 ist, dann lassen wir es erstmal weiterlaufen. Anders ist es, wenn sich Menschen hinsetzen, da habe ich immer das Gefühl, dass wenn das per Hand oder sagen wir mal, halbautomatisiert durchgeführt wurde, wenn man jemand extern beauftragt, hat das im Unternehmen immer eine andere Awareness, weil du hast auf einmal andere Menschen am Tisch. Du hast Menschen, die sagen, oh, hier haben wir jetzt 10.000 Euro Budget freigemacht, auf einmal kommt der CFO dazu oder der COO oder wer auch immer. Du hast auf einmal andere Menschen, die anders auf die Ergebnisse blicken. Und deswegen, Julius hatte das vorhin gefragt in der Welt, schließen sich die Systeme aus? Nein, meiner Meinung nach ist die Verkettung unfassbar wichtig, das vernünftig zu nutzen, für sich herauszufinden, wie gehe ich mit den Daten um, welche Töpfe zapfe ich an. Es wird sicherlich Use Cases geben, da wird man sehr hohe Automatisierung nutzen können. Aber auch da ist immer noch der Faktor Mensch, diese kreative Ader, die vielleicht noch mal versucht, den Weg links oder rechts zu gehen. Weil man muss ja auch sagen, die Systeme, die es da draußen gibt, die arbeiten mit Playbooks. Das heißt, die machen genau das, was sie auch in anderen Infrastrukturen tun würden, hoch und runter. Das heißt, sobald ich Spezialapplikationen habe, werden diese Dinge nicht anfangen, auf einmal auf meinen Code zu reagieren und sich zu überlegen, wie kann ich in diese Applikation einbrechen, anders als der Mensch, den du damit beauftragst, genau das herauszufinden.
Ja, ich würde auch sagen, je allgemeiner ein Thema ist, desto mehr gibt es natürlich auch Software, die das versucht zu lösen und automatisiert zu lösen. Je spezieller wir werden, desto schwieriger wird es dafür, eine, sagen wir auch bezahlbare Software dann zu finden. Und sowas wie jetzt die ganze Anwendungswelt an sich, wir hatten es vorhin ja schon mit dem einen Beispiel Webanwendung, da, keine Ahnung, ich hatte damals Logistikbereich gesagt, wenn das so eine Eigenentwicklung ist, dann da kann man sicherlich gewisse Dinge auch automatisiert testen, aber gerade diese ganze Logik und Verkettung von Dingen wird schwierig. Oder Berechtigungsmanagement ist aus meiner Sicht ein super wichtiges Thema, wo ich mir auch teilweise schwer vorstelle, wie das dann automatisiert testbar sein soll, ohne dass man mehr Aufwand in eine automatisierte Software steckt, als jetzt ein Pentest in 10 Jahren kosten würde oder so. Also ist ja auch immer die Frage, natürlich ist vieles machbar, aber lohnt sich der Aufwand für eine Automatisierung im Vergleich zu dem, was ich dann als Nutzen daraus wieder habe? Und so ein, ja, also von daher, je allgemeiner ein Thema ist, desto besser funktionieren sicherlich solche Lösungen. Für mich auch wichtig, Faktor Mensch wird immer bleiben, allein um Ergebnisse halt irgendwie einzuschätzen. Und so Tools gehen für mich auch neben dem Pentest. Also es ist kein Entweder-Oder, sondern es ist ein, jedes hat seine Stärken von beiden. Also einmal diese Kontinuität, man kann so ein Scan von mir aus 24/7 laufen lassen, wenn man das dann möchte. Aber auch da muss sich irgendwer wieder um die Priorisierung der Ergebnisse kümmern. Also auch da bleibt dann der Mensch und hilft es mir dann, jeden Tag meinen Scanner laufen zu lassen, weiß ich nicht. Der sollte mich möglichst alarmieren, wenn es jetzt irgendwelche wirklich relevanten Änderungen gibt. Aber ansonsten wird man da ja niemanden beschäftigen, der jeden Tag Schwachstellenscanner-Ergebnisse von im Detail sozusagen auswertet. Tools sind dann auch schneller, also können mehr Aktionen durchführen in der Zeit, wo ein Mensch das machen würde. Es sei denn, der Mensch hat auch wieder was Automatisiertes, was es tut. Und ich glaube, da wird es auch so ein bisschen eine Annäherung geben, dass man Tools hat, die gewisse Dinge immer mehr automatisieren, aber der Faktor Mensch halt immer dabei bleibt. Und da ist, glaube ich, auch nochmal eine relevante Unterscheidung, bewegen wir uns jetzt im Bereich Pentesting oder Red Teaming. Im Red Teaming stelle ich mir das wesentlich schwieriger vor als im Pentesting-Bereich.
Ja, da am Ende des Tages im Red Teaming hat man ja auch nochmal, haben wir ja eben schon festgestellt, viel mehr als nur eine technische Überprüfung, sondern ja auch für die Prozesse und Co. dahinter. Da muss vielleicht auch nochmal viel, viel mehr an der Stelle geprüft werden. Ich finde es einen spannenden Diskurs, der uns eigentlich zeigt, dass alles seine Stärken hat und je nachdem, wo man sich vielleicht auch gerade befindet, es für alle das Richtige gibt. Es gibt so ein paar Standards, auf die wir uns vielleicht einigen können. Wenn man von extern schaut, dann sollte man vor allen Dingen mal erstmal seine Schwachstellen über automatisiertes Scanning im Griff haben, bevor man sich andere Dingen widmen, die vielleicht konkreter und viel detailreicher sind, dass man da schon mal seine Hausaufgaben gemacht hat. Und in dieser Welt, dieser vielfältigen Tools, die es ja mittlerweile gibt, die ja auch ganz unterschiedliche, vielleicht auch Szenarien abbilden. Ne? Das eine ist eher, was ganz viele Daten sammelt, wo wir auch immer mehr Plattformen haben und im Einsatz haben, alle Unternehmen, die eine Vielzahl an Daten sowieso schon sammeln über Sensorik und Client, Server, Applikationen und Co. auslesen, um auf der Datenbasis zu sagen, ah, hier könnte sich ein Angriffspfad entwickeln und dann vielleicht auch Tools, die sehr konkret vielleicht sogar so weit gehen, dass sie aktive Angriffe fahren und Schwachstellen ausnutzen. Und auch da sind ja theoretisch die Einsatzzwecke auch nochmal ganz anders, weil wir auf einmal von so einer passiven Welt in die aktive gehen, was, wahrscheinlich, so wie ich deutsche Unternehmen kenne, auch nicht jeder von einer Maschine machen lassen will, wo dann irgendwann auch die Maschine endet und der Mensch anfangen soll. Aus Sicht vieler IT-Unternehmen, glaube ich, oder IT-Abteilung, bevor man vielleicht auch da mit Auswirkungen rechnen muss. Ne? Also es sind, glaube ich, viele spannende Themen.
Was ich auch mitbekommen habe bei so einer von diesen Softwarelösungen, da werden dann Dinge beispielsweise nach AWS gesynkt, nämlich irgendwelche Passwort-Hashes, die dann versucht werden, da zu knacken. Muss man dann auch überlegen als Unternehmen, möchte ich, dass meine Passwort-Hashes dahin geschickt werden, da versucht werden zu knacken. Und die liegen ja dann auch in dem Moment, wo sie geknackt werden, da kurzzeitig im Klartext vor. Also das heißt, man muss auch überlegen, was möchte ich dann vielleicht nach außen preisgeben, was nicht. Und zu der Eingangsfrage, für wen ist denn jetzt was geeignet, würde ich auch sagen, es hängt vom Reifegrad ab. Wenn das kleine mittelständische Unternehmen sind, die, sag ich mal, vom Reifegrad vielleicht nicht so fortgeschritten sind, die intern ein eher kleines Team haben, da würde ich jetzt nicht unbedingt ein aufwendiges Tool einführen, weil wahrscheinlich da das Budget auch ein anderes ist als bei Unternehmen, die da breiter aufgestellt sind und vielleicht schon seit vielen, vielen Jahren irgendwie an diesen Themen arbeiten. Aber ich glaube, man muss halt bewusst sein, je mehr so ein Tool verspricht zu tun, auch das ist oft undurchsichtig, was da eigentlich passiert, aber je mehr so ein Tool verspricht zu tun, desto mehr wird wahrscheinlich da auch irgendwie Expertise und Aufwand intern notwendig sein, um das einzurichten und damit kontinuierlich wirklich zu arbeiten. Weil ansonsten habe ich am Ende ein Tool eingerichtet, was da läuft und keiner kümmert sich. Und Konfiguration ist auch immer ein wichtiges Thema. Sonst hat man irgendwie teure Software, die gar nicht das tut, was sie eigentlich tun sollte bei einem selbst.
Ja, dann ist das wie als wenn wir 2-3 Jahre zurückgehen und alle füllen XDR-Lösungen ein und alle ignorieren die Alarme.
Genau.
Dann kommen wir in ein ähnliches Szenario, ja, und macht schon Sinn. Auch da müssen die Prozesse genauso greifen und auch das gehört natürlich überprüft am Ende des Tages. Und,
ja, hatte ich auch schon einen Erfahrungsbericht, spannend, wo es halt hieß, Software XY eingeführt, nach 2 Jahren wieder beendet, weil Lizenzkosten explodieren und weil diese Lösung nicht mit dem IDA irgendwie kompatibel war. Das heißt, also ich weiß nicht, woran es jetzt wirklich gescheitert ist, da bin ich nicht in den Details drin, aber das waren so die 2 Gründe.
Sehr spannend.
Das heißt, wenn sowas nicht laufen kann, ohne dass permanent irgendwelche Fehlalarme dann kommen, auch schwierig. Und wenn dann die Lösung ist, schaltet dein IDA aus.
Ja,
also keine Ahnung, woran es in diesem Fall genau hing, aber das war jetzt so ein konkretes Beispiel noch, was ich mitbekommen habe.
Ja, und man sieht die nackte Wahrheit, dann wenn die Zahlen immer oder die Reports immer schlechter werden und man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, weil man keine Prozesse oder vielleicht auch keine menschlichen Ressourcen dazu hat, sich darum zu kümmern, dann kriegt man natürlich auch das Grauen mal wirklich vorgehalten. Was natürlich auch dazu führen kann, dass es nicht immer das Allerschönste ist, wenn man am Ende des Tages sich dem nicht aktiv widmen möchte. Ja. Also viele Themen, die rund um auch die Automatisierung dahinter natürlich gehen. Sehr spannend.
Wird auf jeden Fall spannend, wie sich das auch die nächsten Jahre entwickelt.
Da werden wir nicht am Ende sein, da bin ich mir sicher. Aber zum Ende unserer Podcast-Folge gucken wir natürlich immer auf einen kleinen Ausblick. Und da haben wir uns natürlich für dich auch noch was Besonderes überlegt, nämlich, was möchtest du denn vielleicht noch am Ende allen mitgeben, die einen Pentest vor der Brust haben und wie man die Ergebnisse daraus auch wirklich nachhaltig angeht und in Maßnahmen überträgt, weil die Erfahrung ist ja doch sehr häufig, hier und da landet das mal in der Schublade, bleibt vielleicht auch mal liegen. Und wir haben eben auch darüber gesprochen, manche brauchen, Marcel hat es mal so als Beispiel gesagt, 1-3 Jahre, um Maßnahmen umzusetzen und dann machen sie den nächsten. Welchen Zeitraum sollte man sich dann vielleicht auch ehrlicherweise vornehmen, um sowas anzugehen? Und sonst, wenn man sich dem nicht widmen möchte, dann kann man sich es wahrscheinlich auch sparen.
Genau, also erstmal auf die Zeitraumfrage. Ich würde auch da sagen, it depends. Die Antwort hatten wir vorhin schon mal.
Ihr seid ja langweilig. Aber ich will euch hier harte Fakten rausziehen.
Was sind das für Schwachstellen, wenn es kritische sind? So bald wie möglich. Wenn es irgendwelche sind, wo man sagt, okay, mittel, gering, dann würde ich halt sagen, ja, also oder manches ist ja auch einfach nicht ad hoc lösbar. Wenn ich dazu neue Konzepte erstmal erstellen muss und eine ganze Architektur neu aufbaue oder sowas, dann ist das nichts, was von heute auf morgen geändert ist, auch wenn ich mir das ganz, ganz doll wünsche.
Ja.
Dann wird das Monate, wenn nicht sogar Jahre, je nach Unternehmensgröße und Komplexität dauern. Ne? Wenn das jetzt eine kritische Schwachstelle in einer Webanwendung ist, eine Remote Code Execution oder sowas, dann kann ich die wahrscheinlich hoffentlich gut in den nächsten 24 Stunden sogar dann lösen. Zumindest erstmal so, dass sie dann, dass erstmal nichts Schlimmeres passieren kann. Also von daher würde ich sagen, von bis, ich denke, da muss auch jedes Unternehmen halt gucken, wie sind die Ressourcen, weil ohne Menschen, die dann sich um die Behebung kümmern, wird sich halt auch nichts lösen, ne? Und auch da zu schauen, das hat jetzt vielleicht hohe Priorität, nachdem der Pentest gerade um ist, dann geht das wieder im Alltagsgeschäft verloren und dann geht es unter. Das heißt, da muss klar sein, dass diese Leute eben Kapazitäten haben, um sich wirklich darum zu kümmern, weil sonst hilft das alles nichts, weil der Pentest halt auch irgendwie für die Katz. Ne?
Wer muss aus deiner Erfahrung dafür, sag ich mal, Verantwortung tragen, auch diese Maßnahmen, dass sie definiert werden und dass sie auch nachgehalten werden, damit man so einen Erfolg hat, weil damit es eben nicht da verschwindet. Wer ist so aus deiner Erfahrung der Mann oder die Frau, die es in der Hand halten muss?
Security-Verantwortliche, wenn es jetzt um irgendwelche Produkte geht, Produktverantwortliche und am Ende, wie gesagt, steht es halt auch ganz oft, steht und fällt es damit, dass halt die notwendigen Ressourcen da sind, dass man genug Zeit hat, um sich den Themen zu widmen. Das sind dann ja oft auch Themen, die jetzt vielleicht keine kleinen Einschnitte nur sind, sondern wo man mit Hirn und Verstand erstmal überlegen muss, welche Konsequenzen hat das, wenn ich das jetzt hier ändere. Und sowas will man dann ja auch nicht ad hoc an einem Freitagnachmittag noch eben schnell machen. Und dann fällt alles zusammen, was irgendwie dranhängt oder so, ne? Also das heißt, Geschäftsführung muss dafür sorgen, dass genug Ressourcen da sind und dann jeweils die für das Thema Verantwortlichen, sei es jetzt ein CISO, andere Sicherheitsverantwortliche oder Produktverantwortliche, sollten das dann entsprechend in die einzelnen Bereiche halt tragen. Und was für mich immer noch wichtig ist zu sagen, ist, löst nicht nur diese einzelnen Fälle, die in so einem Pentest-Bericht stehen, sondern überlegt euch, welche Schlüsse ihr daraus ziehen müsst, um es langfristig auch besser zu machen. Das heißt, meistens ist es nicht nur eine Maßnahme, die umzusetzen ist, in Form von, ich fixe jetzt genau dieses Vorkommen, sondern als zweite noch zu überlegen, was kann ich tun, um das zukünftig zu vermeiden? Was führe ich da an, weiß ich nicht, Schulungen, prozessualen Änderungen, irgendwelchen Tools ein, um nicht ständig wieder in diese Falle zu tappen?
Ja, sehr wichtig. Sehr wichtiger genau. Punkt, dass man vielleicht sich auch langfristige Maßnahmen daraus baut und ableitet, damit man im besten Fall präventiver in Zukunft vorgehen kann. Vielen Dank, ja.
Ja, und ich glaube, das ist was dann noch mehr vergessen geht, weil dann hat man vielleicht ein Häkchen für diesen Pentest, für dieses Finding. Aber eigentlich ist das dann noch die viel wichtigere Maßnahme, um eben auch langfristig sich besser aufzustellen.
Sehr, sehr gute Zusammenfassung. Von daher würde ich sagen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst.
Danke euch für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
Sehr gut. Alle Verantwortlichen wissen, woran sie sind in Zukunft und alle, die mit dem Pentest loslegen wollen, die haben einen groben Fahrplan und wissen, was zu tun ist und was vielleicht auch nicht, worüber man sich Gedanken machen muss. Und alle, die es nicht wissen, die kaufen dein Buch. Das ist natürlich auch super klar. Und von daher ganz, ganz lieben Dank. Und die letzten Worte, die gehen wie immer an Marcel. Der hat sich schon was Tolles überlegt.
Ja, ich habe die ganze Zeit nochmal so rumphilosophiert und ich muss mich die ganze Zeit an eine Situation erinnern, wo das Thema mit so Schwachstellen-Scans das erste Mal auch in internen Netzen so aufkam, dass man das mal gemacht hat. Da weiß ich, es gibt Maschinen und Anlagen auf dieser Welt, die finden das nicht lustig, wenn sie auf einmal mit anderen Paketen konfrontiert werden, als die sie sonst bekommen. Hey, oh. Gerade in so alten Produktionsstandorten mit Systemen, die das erste Mal IP sprechen gelernt haben, ist das immer ein sehr lustiges Phänomen. Ich weiß gar nicht, ob es das heute auch noch so gibt. Das würde mich interessieren, falls da jemand noch Erfahrung mit hat und sagt, naja, die Systeme, die dürfen wir niemals an einen Pentest oder an einen Schwachstellen-Scan anbinden, weil dann stürzen die ab. Das finden die nicht so lustig. Der kann sich ja gerne mal melden, dann können wir das mal ein bisschen genauer besprechen und exerzieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das früher mal gab und dass das für Aufsehen geregt hat.
Nina nickt, also das wird es dir noch geben.
Das wird es wahrscheinlich heute noch geben, aber ich finde, gerade jetzt mit den Normen, mit Regularien, Gesetzen, aber auch eben der Bedrohungslage, die es immer wieder vielleicht auch in die Köpfe von Top-Entscheidern spült, es kann halt einfach sein, sich einfach zu sagen, wenn ich mich um Thema Pentest, Red Teaming, Schwachstellenmanagement kümmern soll, dann kaufe ich einfach was, mache meinen Haken dran und gut ist. Ich glaube, es wird wichtiger denn je, mit den Daten zu arbeiten, dort vernünftige Schlüsse rauszuziehen, Synergien zu verwenden, sowohl durch den Mensch, durch die Maschine. Ich kenne immer wieder Beispiele, da fangen Unternehmen an, den Scope zu erweitern von ihrem klassischen IT-Assets hin ins Darknet. Das ist ja auch so ein Trend in diesem Exposure-Management, immer mehr Richtung Data-Leaks, Darknet, Clear-Web-Daten, Erwähnungen, Brand-Management abzutauchen. Und was da zum Beispiel unfassbar häufig passiert, ist, dass man dann konfrontiert wird mit einer langen Liste, da steht drin, guck mal, hier haben 100 User von euch Daten auf irgendwelchen Have-I-Been-Pawned-Datenbanken oder was auch immer. Worin diese Tools aber heute noch nicht so gut sind, ist es einzuordnen, ist es relevant und in Teilen auch zu sagen, was sind das für Passwörter, wo kommen diese Daten her, ist es überhaupt für mich ein Angriffsvektor oder nicht? Das, was sie halt sehr gut machen, ist mir erstmal zu sagen, hoppala, da ist was, und dann die Sau durchs Dorf zu treiben. Und ich glaube, da haben wir noch ganz viel Nachholbedarf. Und ich glaube, das wird ein entscheidender Faktor, wenn ich später über meinen Scope, über meine Threat Landscape spreche, dass wir das irgendwann auch in den Griff bekommen mit automatisierten Scans, dass man sich das besser einordnen kann. Weil die verwässern, glaube ich, heute noch ganz viele dieser Daten, die wir durch mühselige Arbeit im Netzwerk den IT-Verantwortlichen aufzeigen. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mir die ganze Zeit noch überlegt habe in meinem Kopf, was mich bewegt, weil ich glaube, das wird wichtig dieses Jahr, ohne dass wir zu viel für dieses Jahr vorbereiten. Aber du weißt ja, wir sind so langsam wieder in den Monaten angekommen, wo wir uns für dieses Jahr auf ein Thema festlegen müssen.
Der Druck ist hoch.
Der Druck ist hoch. Bis jetzt haben wir mal abgeliefert. Glaube ich, wenn wir ein Jahr ausgerufen haben. Deswegen habe ich das jetzt mal für unseren kleinen Ausblick mitgebracht und sag auf jeden Fall auch an der Stelle vielen Dank, Nina, dass du dabei warst. Wir haben schon ganz oft über das Thema gesprochen, aber wen wir noch nie dabei hatten, ist eine waschechte Buchautorin, die Bücher verkauft hat, Mathe-Ass ist und zudem auch noch an der Konsole stark. Also von daher, ja, das ist bemerkenswert. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank da draußen, dass ihr euch die 121. Folge nach der Winterpause auch wieder in die Ohren singen lassen habt und seid auch bei der 122. Folge dabei. Es geht steil wieder los in diesem Jahr. Damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Dankeschön, ciao.
Tschüss. Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Benzmann und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und Cora Blanken. Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.